HR Info. Kultur.
Spätestens mit 40 verschwinden Frauen vom Bildschirm und von der Leinwand. Diese Erfahrung haben Schauspielerinnen immer wieder gemacht. Doch das ändert sich gerade, meint Meryl Streep.
I think it's changing. I think I'm forging a path. And some people are happy about it, some are not. So screw 'em.
Sie selbst habe vielleicht den Weg dafür bereitet, dass es mehr Filmrollen auch für ältere Frauen gäbe, sagt Meryl Streep. Und wem das nicht gefällt, der kann mich mal. An diesem Wochenende wird Meryl Streep 70 Jahre alt und blickt auf fast ein halbes Jahrhundert als erfolgreiche Filmschauspielerin zurück. Anlass für uns, über die Rolle und die Rollen älterer Frauen im Kino zu sprechen. Außerdem ein Ausblick auf das Rheingau Musikfestival und die Graphic Novel Salzhunger im Büchercheck. Die Kultur in HR Info mit Christoph Schäffer. Ageism, das ist der englische Begriff für Altersdiskriminierung und die herrscht nach wie vor im Filmgeschäft. Allerdings betrifft sie fast nur Frauen, denen ab einem bestimmten Alter keine tragenden Rollen mehr zugetraut und angeboten werden. Viele Schauspielerinnen beugen sich noch immer dieser Diskriminierung und tun alles dafür, möglichst jung auszusehen und ihr wahres Alter zu verschweigen. Nur wenigen ist es bisher gelungen, bis ins hohe Alter Filmangebote zu bekommen. Unser Filmkritiker Jan Tussing hat Beispiele für beides.
Maggie Smith ist alt und hat Falten wie eine alte chinesische Landkarte. Dafür lieben sie ihre Fans. Auch mit 84 wird sie von ihren Fans kulthaft verehrt. Ob als spröde Herzogin von Grantham in der Erfolgsserie Downton Abbey oder als Minerva McGonagall in Harry Potter. Es scheint, als ob Maggie Smith mit zunehmendem Alter erst richtig zur Höchstform aufläuft.
Will you have enough clichés to get you through the visit?
If not, I'll come to you.
Here we go.
Egal wie alt, Maggie Smith rockt die Hütte. So wie ihre gleichaltrige Landsfrau Judi Dench, ebenfalls 84. Die bekam im vergangenen Jahr für ihre Rolle in Victoria und Abdul sogar eine Golden Globe-Nominierung.
I'm 81 years of age and have almost a billion citizens. I've been in office 62 years, making me the longest serving monarch in history.
Sind Maggie Smith und Judi Dench die Ausnahmen, die eine Regel bestätigen? Dass Frauen über 40 im Filmbusiness in Rente gehen müssen? Kein Wunder, rennen Schauspielerinnen in Hollywood den Schönheitschirurgen die Bude ein. Oder den Anwälten. Junie Hong zum Beispiel verklagte die Filmdatenbank IMDb auf $1 Million, weil diese ihr wahres Alter publiziert hatte.
B-Movie-Actress Junie Hong's attempt to blame IMDb.
Ein Todesurteil fand die in den USA lebende Vietnamesin. Schließlich sehe sie doch viel jünger aus als 41. Ist 41 wirklich ein Todesurteil für Frauen im Film? Octavia Spencer wurde erst mit 41 Jahren entdeckt und startete nach ihrem Oscar für The Help erst so richtig durch. Oder Melissa Leo, sie bekam ihren Oscar für The Fighter sogar erst mit 50. Sind diese Damen auch wieder nur Ausnahmen? Ältere Frauen sind in Hollywood gefragt, denn schließlich werden auch ihre Fans immer älter. Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon, die Liste der reifen und immer noch sehr verführerischen Frauen wird jedes Jahr länger. Die 50-jährige Jennifer Aniston gehört zudem zu den drei bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods und das fast 15 Jahre nach ihrem Welterfolg mit der Fernsehserie Friends.
There you are. Do you remember that? 90.
Wer dann noch die Schallgrenze von 70 erreicht, darf sich über mangelnde Rollen wirklich nicht mehr beschweren. So wie Helen Mirren, Shirley MacLaine, Glenn Close oder Annette Bening. Oder auch wie Diane Keaton, die in ihrer neuen Komödie Dancing Queens im Altersheim eine Cheerleader-Gruppe zusammenstellt. Ab Ende Juni bei uns im Kino.
Wenn ich springe, wird mir schwindig.
Ich habe eine Knieprothese.
Habe ich erwähnt, dass ich Chlamydien hatte?
Ja, hast du neben einer schockierenden Menge anderer Informationen.
Fakt ist, das Filmbusiness verändert sich und auch ältere Frauen finden immer mehr anspruchsvolle Rollen. Nicht zuletzt sorgen dafür auch immer mehr Regisseurinnen auf dem Markt. Kassenschlager wie die Twilight-Saga Mama Mia oder die Komödie Selbst ist die Braut ist von Frauen für Frauen und mit Frauen in den Hauptrollen. Wo aber weiterhin gravierende Unterschiede bestehen, ist bei der Bezahlung. Männer verdienen in Hollywood nach wie vor viel mehr als ihre Kolleginnen. Allein George Clooney, der bestbezahlte Schauspieler der Welt, verdiente im vergangenen Jahr mit umgerechnet 200 Millionen Euro genauso viel wie die 10 bestbezahlten Schauspielerinnen zusammen.
Da klafft das Gender Pay Gap, Jan Tussing berichtete. Und wir wollen nachfragen, wie das in der deutschen Filmszene ist. Welche Rolle spielen Frauen überhaupt und welche Rollen gibt es für Frauen über 40? Für die Gleichberechtigung von Frauen in der Branche engagiert sich die Initiative Pro Quote Film. Sie fordert einen Frauenanteil von 50% in allen Gewerken, also auch Regie, Produktion, Drehbuch und so weiter. Aktives Mitglied bei Pro Quote Film ist die Schauspielerin Amor Schumacher, die 1979 in Frankfurt geboren wurde und heute in Berlin lebt. Ich habe mit Amor Schumacher gesprochen und sie erst einmal gefragt, wie sie das persönlich erlebt. Ist 41 wirklich ein Todesurteil für Schauspielerinnen, wie wir es eben im Beitrag gehört haben?
Es geht schon viel früher los. Schon eigentlich ab 30 wird es wirklich schlagartig weniger mit den Rollen angeboten und ab 35 verschwindet man eigentlich von der Leinwand. Mit 40 ist man eigentlich schon weg vom Fenster.
Sie selbst geben ja auf Ihrer Webseite Ihr Spielalter mit 30 bis 40 an. Was heißt das, Spielalter?
Spielalter heißt, dass man Rollen spielen kann, die dieses Alter abdecken. Aber mein richtiges Alter ist, also das ist mein richtiges Alter, mein Geburtsdatum ist 79, ich bin 39 Jahre alt.
Das heißt, Sie sind jetzt bald am oberen Rand dessen, was Sie als Ihr Spielalter angeben. Versuchen Sie denn, um weiter Rollen zu kriegen, möglichst jung zu bleiben?
Nee, also ich versuche eigentlich nie irgendwie jung zu bleiben oder so, sondern was mir ein ganz persönliches Anliegen ist, ist, das Alter irrelevant, also die konkrete Zahl des Alters irrelevant wird. Was bedeutet das 35? Also bedeutet das, ich bin dann zu alt, um ein Love Interest zu spielen, weil da muss ich 26 sein. Bedeutet das aber auch, dass mit 35, dass ich dann vielleicht auch eine Rolle spielen könnte, wo ich aus den Stereotypen rausgehen kann? Zum Beispiel eine Frau, die eine Managerin ist. Und die nicht nur in Bezug auf einen Mann besetzt wird.
Sie sind neben Ihrer Schauspielerei zunehmend auch im Bereich Regie aktiv. Ist das eine Reaktion darauf zu sagen, jetzt gehe ich halt auf die andere Seite der Kamera?
Nee, eine Reaktion darauf ist es nicht. Es ist eher eine Reaktion darauf, als Regisseurin kann ich mich noch mehr gestalterisch einbringen als Schauspielerin, weil ich natürlich dann den großen Blick über das Ganze habe und meine Vision da noch mehr verfolgen kann. Und natürlich kann ich Frauenbilder schaffen, die es so nicht gibt. Was für eine Art Frau möchte ich da haben? Kann man da nochmal mit dem Drehbuch sprechen und schauen, dass wir da von diesen Stereotypen eben weggehen und neue Rollenbilder schaffen, die auch gesellschaftsverändernd wirken?
Das heißt, Sie wollen tatsächlich aktiv mitwirken daran, dass die Rollen von Frauen in Film und Fernsehen andere sind. Die werden natürlich immer noch stark geprägt von männlichen Drehbuchautoren und Regisseuren. Die Initiative Pro Quote, bei der Sie aktiv sind, hat kürzlich ausgerechnet, dass in Tatort und Polizeiruf Fernsehspielen nur gut 6% der Drehbücher von Frauen geschrieben werden. Sehen Sie darin einen Grund dafür, dass dann eben tatsächlich auch Frauenbilder immer noch so stereotyp sind, dass man zum Beispiel mit älteren Frauen in Film und Fernsehen scheinbar wenig anfangen kann?
Ja, also natürlich. Und das Drehbuch wird geschrieben, was natürlich auch von der Produktion in Auftrag gegeben wird. Und wenn bei der Produktion, die natürlich auch männlich dominiert ist, eine bestimmte Geschichte erzählt werden soll und die weitergegeben wird, dann kann natürlich das auch nur geschrieben werden. Wir sind ein Medium, was Geschichten erzählt. Und in unseren Geschichten sind wir gesellschaftsprägend. Wie es aber zurzeit noch ist, ist, dass die Gesellschaft nicht so abgebildet wird im Fernsehen, wie sie eigentlich ist. Also es gibt sehr, sehr viele stereotype Frauenbilder. Was wir mit Pro Quote Film machen wollen, wir möchten eine gesellschaftliche Veränderung machen. Wir möchten alle, die in der Gesellschaft vertreten sind, auch auf der Leinwand sehen und auch im Fernsehen sehen. Und das können wir nur, indem wir die Geschichten verändern und auch andere Geschichten erzählen. Und natürlich auch mit Frauen jeglichen Alters.
Eine Frau, die tatsächlich ihr ganzes Leben lang vor der Kamera gestanden hat, in ganz unterschiedlichen Rollen, ist Meryl Streep, die an diesem Wochenende 70 Jahre alt wird. Wie erklären Sie sich das Phänomen Meryl Streep? Was hat die, dass sie es geschafft hat, sozusagen so ganz unterschiedliche Frauentypen wirklich in allen Altersgruppen spielen zu können?
Ja, also bei Meryl Streep, das ist natürlich die absolute Ikone, die Königin des Films, ja, mit ihren, ich weiß nicht, 21 Oscar-Nominierungen, die ist ja wirklich, also die ist ja einzigartig. Selbst Meryl Streep hat das erlebt, dass ihr Alter auf einmal ihre Karriere negativ beeinflusst hat. Und zum Beispiel war es damals so, als sie die Brücken am Fluss spielen sollte, als sie das Angebot dafür bekommen hat, war es auf einmal nicht mehr sicher. Da hieß es, sie ist 40, sie ist zu alt dafür. Kann die das spielen? Ist man mit 40 noch in der Lage, eine Liebesbeziehung glaubhaft darzustellen? Will man das sehen? Möchte man so eine Frau sehen auf der Leinwand? Und im Endeffekt, als der Film dann rauskam, war sie ja sogar 45. Und es war wie ein Comeback, was für sie nochmal stattgefunden hat. Und dann ging es nochmal richtig los. Also dann hat sie zeigen dürfen, dass sie nicht nur dramatische Rollen spielen kann, sondern auch ins Komödienfach, wo sie großartig ist. Und sie ist ja auch aktiv in der Branche und setzt sich auch ganz klar für eine gesellschaftliche Veränderung ein, für die Frauenförderung, für die Gleichberechtigung in der Filmindustrie. Und da treffen wir uns auf jeden Fall.
Wenn wir nochmal zurückgucken auf die deutsche Szene, gibt es da aus Ihrer Sicht ein Beispiel für eine Schauspielerin, die das ähnlich wie Meryl Streep geschafft hat, dann wieder eine wichtige Film- und Fernsehrolle zu übernehmen und vielleicht nochmal einen neuen Start hinzulegen?
Es gab zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie die Serie kennen, Bad Banks.
Ja.
Und da ist ja Desiree Nosbusch drin. Und Desiree Nosbusch hatte ja auch eine sehr große Karriere, 80er, 90er Jahre so. Und dann irgendwann wurde es auch wieder stiller, leider. Und Desiree Nosbusch spielt ja eine ganz starke Frauenfigur, die sehr viel Macht hat und auch damit umgehen kann und die Fäden in der Hand hat. Also eigentlich eine überhaupt nicht stereotype Figur. Desiree Nosbusch hat letztes Jahr bei der Fernsehakademie bei der Preisverleihung gesagt, dass sie unglaublich dankbar ist, weil 6 Monate bevor sie das Angebot für diese Rolle bekommen hat, sie ihrer Agentin gesagt hat, bitte nimm mich aus der Agentur raus, ich arbeite nicht mehr als Schauspielerin und ich muss mich anscheinend umorientieren, ich bekomme keine Angebote mehr, ich darf nicht mehr arbeiten, bitte nimm mich raus. Und ihre Agentin hat ihr gesagt, nein, hab noch etwas Geduld, warte noch einen Augenblick. Und sie hat gesagt, sie ist ihrer Agentin sowas von dankbar, dass sie das gemacht hat, weil 6 Monate später kam das Angebot von Bad Banks und sie kann jetzt wieder fliegen. Sie kann jetzt wieder ihren Beruf ausüben und sie ist unglaublich toll auf der Leinwand. Man sieht einfach so, diese Frau möchte man noch mehr sehen. Und ich wünsche mir, also da war sie noch eben in einer Nebenrolle, also mein Traum ist es ja, sie in der Hauptrolle zu sehen. Und das kommt dann auf jeden Fall an eine Meryl Streep dran.
Neue Rollen für ältere Frauen im Film. Das war die Schauspielerin Amor Schumacher, die sich in der Initiative Pro Quote Film engagiert. Immer wieder haben wir jetzt von Meryl Streep gesprochen, die sich selbst als Vorreiterin auf diesem Gebiet sieht. Und das ganz zu Recht, denn Meryl Streep ist seit fast 50 Jahren auf der Leinwand erfolgreich, mit 3 Oscars und 21 Oscar-Nominierungen. An diesem Wochenende wird sie 70. Unsere Korrespondentin Nicole Markwald gratuliert.
1981 ist Meryl Streep auf dem Titelblatt des Time Magazines. In einem Interview mit dem Sender NBC sagt sie:
It made me sick inside, kind of. I mean, I thought it was a great picture. I mean, I never looked so good.
Sie hat ob ihrer neuen Berühmtheit Bedenken. Natürlich ist so eine Titelgeschichte gut für die Karriere, aber ein Schauspieler ist nur so gut wie seine Beobachtungen, sagt sie. Und sie könne sich jetzt nicht mehr einfach so auf eine Parkbank setzen und eine Stunde lang Menschen beobachten. Nun, fast 40 Jahre später lässt sich sagen, ihr Bekanntheitsgrad hat ihren schauspielerischen Fähigkeiten kein bisschen geschadet. Meryl Streep wurde 1949 als Kind einer Grafikerin und eines Pharma-Managers geboren. Sie hat die Schauspielerei von der Pike auf gelernt, an der Schauspielschule der renommierten Yale-Universität. Der Erfolg kommt schnell. Schon für ihre 2. Rolle an der Seite von Robert De Niro in dem Antikriegsfilm Die durch die Hölle gehen, erhält sie 1978 ihre erste Oscar-Nominierung. Die erste von bislang 21. Ein Jahr später bekommt Streep den Goldjungen erstmals für ihre Arbeit in dem Scheidungsdrama Kramer gegen Kramer.
Ich kann und will nicht mehr. Tut mir leid.
Joanna, bitte beruhige dich. Das kannst du doch nicht machen.
Lass das, hör auf, rühr mich nicht an. Lass mich zufrieden, ich bitte dich, zwing mich nicht in die Wohnung zurückzugehen, tu das ja nicht! Wenn du mich dazu zwingst, springe ich vielleicht in einem Jahr aus dem Fenster.
1982 bekommt sie erneut die höchste Auszeichnung Hollywoods. In Sophies Entscheidung verkörpert Meryl Streep eine Mutter, die von den Nazis vor die Wahl gestellt wird, welches ihrer beiden Kinder überleben darf und welches nicht.
Ich kann nicht sehen. Halt's Maul.
Ich kann nicht wählen. Tommy, ich kann nicht wählen.
Und ich schicke sie beide darüber.
Nein!
Ihren dritten Oscar nimmt sie 2012 entgegen. Für die Darstellung der britischen Politikerin Margaret Thatcher in Die eiserne Lady. Als sie unter Applaus die Bühne betritt, sagt Meryl Streep mit Augenzwinkern:
Thank you, thank you. When they called my name, I had this feeling I could hear half of America going, oh no. Oh, come on, why? Her. Again.
Sie habe es förmlich gehört, als ihr Name genannt wurde, dass halb Amerika denke, ah nein, die schon wieder. Dann dankte sie ihrem Mann. Er habe ihr all das gegeben, was sie in ihrem Leben am meisten schätze.
And I want him to know that everything I value most in our lives. You've given me.
Das Paar ist seit über 40 Jahren verheiratet und hat 4 Kinder. 2 Töchter sind inzwischen ebenfalls in der Schauspielerei tätig. Skandale? Fehlanzeige. Streep lebt hauptsächlich im US-Bundesstaat Connecticut, weit weg von Hollywood. Im Laufe ihrer Karriere singt sich Meryl Streep durch Mamma Mia, brilliert als tablettensüchtige Matriarchin in Im August in Osage County und spielt in Der Teufel trägt Prada eine fiese Chefin. Ähnlichkeiten zu Vogue-Chefin Anna Wintour sollen rein zufällig sein. Als sich die beiden Frauen Ende 2017 treffen, reden sie über vieles, über den Film nicht. Auch Wintour wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Sie fragt Meryl Streep, ob sie glaube, doch noch eine Präsidentin zu erleben.
Do you think we'll see a female president in our lifetime, Meryl?
I think so. Yes, I do.
Good.
I thought we would have sooner, but I think we will.
Ja, sie habe zwar schon früher damit gerechnet, sagt Streep, aber ja, sie glaube weiterhin daran.
Nicole Markwald über Meryl Streep, die an diesem Wochenende 70 wird und die den Weg bereitet hat für mehr Rollen für Frauen aller Altersgruppen im Film. Einen Sommer voller Musik verspricht das Rheingau Musikfestival. An diesem Wochenende geht es wieder los und es bietet mit über 150 Konzerten bis zum 22. August Klassik, Jazz und Weltmusik. Und das alles an den verschiedensten Orten im Rheingau, vom Kloster über den Schlossgarten bis zum Weingut. Eines dieser Konzerte wollen wir Ihnen besonders ans Herz legen. Da wird nämlich die norwegische Jazzsängerin Rebecca Backen zusammen mit der HR Big Band auftreten. Und sie interpretieren Songs von Tom Waits. Wie das klingt? So.
Hang on, St. Christopher, with a hammer to the floor. Put a high ball in the crankcase, nail the throw to the door. Get a bottle for the jockey, give me a 294.
Hang on, St. Christopher, so heißt dieser Song von Tom Waits. Die Norwegerin Rebecca Backen und die HR Big Band spielen aber auch die leiseren Töne des US-Ausnahmemusikers.
I never saw the morning till I stayed up all night. I never saw the sunshine till you turned out the light.
2013 haben HR Big Band und Rebecca Backen zusammengefunden. Und seitdem wird das Programm, arrangiert von Jörg-Achim Keller, immer wieder auf der Bühne gespielt.
Ich war schon immer ein Tom Waits-Fan, aber das hier war ein Quantensprung ins Tom Waits-Vergnügen. Selbst das Hässliche in seiner Arbeit war nicht mehr hässlich. Es ist genial, wie er produziert und arrangiert, wie er singt, sein Timing.
Die Norwegerin Rebecca Backen über ihre Entdeckungen in der Musik von Tom Waits. Diesen Song zum Beispiel hat er 1990 für ein Theaterstück in Hamburg geschrieben. Titel Just the Right Bullets.
There is a light in the forest. There's a face in the tree.
Die Version von Just the Right Bullets bei einem Live-Auftritt von Rebecca Backen mit den HR-Musikern. Sie hat den Songs einen ganz neuen Charakter verpasst.
Dann natürlich zu sehen, wie Rebecca mit ihrer Stimme da was draus macht. Ja. Und ich finde wahnsinnig authentisch und unheimlich dem Geist der Musik entsprechend. Echt berührend.
Sagt Olaf Stötzler, Redakteur und Manager der HR Big Band, der Rebecca Backen damals gefragt hat, ob sie bei diesem Projekt mitmachen will. Mit einer Big Band hatte die Norwegerin bis dahin noch gar nicht gespielt. Apropos Big Band. Downtown von Tom Waits. Rebecca Buggin und die Musiker der HR Big Band spielen und singen also wieder zusammen Songs von Tom Waits. Ein musikalisches Erlebnis.
Riccardo Mastrocola mit einem Ausblick auf das Konzert von Rebecca Buggin und der HR Big Band am 30. Juni beim Rheingau Musikfestival, das an diesem Wochenende beginnt. Für das Konzert mit Rebecca Buggin und für weitere Konzerte, die HR Info beim Rheingau Musikfestival präsentiert, haben wir Freikarten zu vergeben. Bewerben können Sie sich auf hrinforadio.de. Im Büchercheck geht es jetzt um den Rohstoff, den wir in Zeiten der Klimakrise möglichst schnell überwinden sollten, an dem aber profitorientierte Konzerne möglichst lange festhalten wollen: Erdöl. Wie schmutzig das Geschäft mit dem schwarzen Gold tatsächlich ist, zeigt Matthias Gnehm in einer Graphic Novel mit dem Titel Salzhunger. Tanja Küchle stellt sie vor.
HR Info. Der Büchercheck.
Zuerst wollte ich dieses Buch gar nicht anfassen, aus Angst, mir die Hände schmutzig zu machen. Denn der Einband glänzt, als wäre das Buch aus einem Ölfass gezogen worden.
Worum es geht?
Die Hauptfigur ist Arno, ein lethargischer Dokumentarfilmer Mitte 30 mit tiefen Augenringen. Seine Freundin hat ihn verlassen und er bekommt seinen großen Film einfach nicht fertig. Arno heuert übergangsweise bei einer Umweltorganisation an und fährt in deren Auftrag in die nigerianische Hafenstadt Lagos. Gemeinsam mit der Umweltaktivistin Paula und einem Kontaktmann vor Ort verfolgt Arno die dunklen Machenschaften eines Erdölkonzerns. Mit der Hilfe korrupter Beamter verschifft der Konzern das Erdöl für einen Apfel und ein Ei nach Europa. Nach der Verarbeitung wird die Schlacke dann wieder nach Nigeria gebracht, wo sie immer wieder Wasser und Menschen vergiftet. Auf der einen Seite die skrupellosen Erdölkonzernbosse, auf der anderen die altruistischen Umweltaktivisten. Oje, denkt man beim Lesen schnell, mehr Klischee geht nicht. Doch damit ist man schon auf dem Schmierfilm ausgerutscht, den der Schweizer Autor Matthias Gnehm geschickt in seiner Geschichte verteilt hat. Denn in Wirklichkeit ist hier fast nicht so, wie es scheint. Als die drei Aktivisten kurz davor sind, den schlagenden Beweis für die illegalen Geschäfte des Erdölkonzerns einzuholen, werden sie erwischt. Es endet fatal. Doch wie sind sie entdeckt worden? Gibt es einen Verräter in den eigenen Reihen?
Wie es geschrieben ist.
Der Autor und Zeichner Matthias Gnehm hat vor Ort in Lagos recherchiert. Was er dort in den Häfen und Slums beobachtet hat, wollte er unbedingt nah an der Realität erzählen. Entsprechend realistisch sind die Zeichnungen mit Pastellkreide. Der Strich ist ausdrucksstark, expressiv. Man kann förmlich spüren, wie der Dreck in der Luft über allem schwebt, wie alles verschlammt, zerfällt oder explodiert. Der verheerende, graue Erdölschleier zieht sich stimmig und konsequent durch die gesamte Geschichte. Aufgebrochen nur ab und zu durch etwas Gelb, wenn beispielsweise Erdölfelder brennen. Gelungen sind auch die Parallelen zwischen der äußeren Geschichte des ungebremsten Rohstoffabbaus und dem inneren Abbau der Hauptfigur Arno. Auf letzteren spielt auch der Titel Salzhunger an. Das sagt der nigerianische Kontaktmann im Auto zu Arno.
Weißt du, was ich denke? Dir ist das Salz ausgegangen. Alles ist fade geworden. Du hast keinen Appetit mehr auf dein Leben. Du hast keinen Salzhunger mehr. Aber du bist einfach zu feige, um dich umzubringen. Also kommst du hier zu uns, begibst dich absichtlich in Gefahr, riskierst dein Leben. Du willst dich hier entsorgen lassen, Arno.
Wie es gefällt.
Ich bin froh, dass ich das Buch allem Erdölglanz zum Trotz doch aufgeschlagen habe. Salzhunger ist ein extrem spannender Umweltthriller mit psychologischer Tiefgründigkeit und vielen überraschenden Wendungen. Die Graphic Novel kritisiert den Erdölabbau, wie auch das Gefälle zwischen dem ausbeuterischen reichen Westen und dem abhängigen afrikanischen Kontinent. Soweit liegt das auf der Hand. Aber die Geschichte wirft auch abseitigere, interessante Fragen auf, nach dem inneren Rohstoff jedes Menschen. Wie viel dürfen wir hinnehmen? Wie weit dürfen wir gehen? Leider wirkt die Geschichte am Ende nicht ganz rund. Siegt die Korruption oder doch die Freundschaft und Menschlichkeit? Die Antwort muss hier jeder für sich selbst herausfinden.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Die Graphic Novel Salzhunger vom Schweizer Comicautor Matthias Gnehm ist im Verlag Edition Moderne erschienen und kostet 32 Euro. Das war der Büchercheck von Tanja Küchle. Und das war auch die Kultur. in HR Info. Die Sendung als Podcast finden Sie unter hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.